Ob Schirm oder Spatzen, ob Aliens oder Affen, ob Zeitlupe oder Zeitreisen. Ja, in unserer Folge heute geht es um seltsame Charaktere mit seltsamen Geschichten, alles besprochen von zwei seltsamen Moderatoren. Willkommen bei den Filminatoren.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite, Christoph, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Die Stimme, die ihr soeben gehört habt, ist euch sicher altbekannt. Das ist nämlich die Stimme von der Laura, Mitgründerin von dem Podcast. Und sie ist auch wieder mal dabei, was mich sehr freut.
Hallo.
Und
danke, hoi, Laura, dass ich
da bin. Wir besprechen die Umbrella Academy, Staffel 3, ein bisschen Staffel 2. Haben wir ja letztes Jahr, oder ist es sogar vor 2 Jahren gewesen, bereits Staffel 1.
I have no idea.
Ich glaube, es war sogar vorletztes Jahr. Hey. Also, Laura.
Es war noch so eine Pandemie noch dazwischen, gewesen,
ja,
gell?
Ja, dazugekommen, genau. Wenn wir uns schon so lange nicht mehr gehört haben im Podcast, Laura, mich würde interessieren, gibt es auf deiner Seite im Jahr 2021, wo ja ein kurzes Kinojahr war, wo erst im April gestartet hat, oder auch von diesem Jahr, gibt es irgendeinen oder zwei Filme, wo du gefunden hast, mal, das hat sich echt gelohnt?
Oh yes. Ich muss sagen, und das ist vielleicht ein bisschen Klischee, oder mit dem rechnet man jetzt auch ein bisschen, Dune hat mich ziemlich, ich habe es im Kino geschaut, den Film, und mit dem Soundtrack und der perfekte Sitz, weißt du, im Kino, wo der Sound so richtig gut ist, so Mitte. Der hat mich recht geflasht, muss ich sagen. Ich habe sehr gut gefunden, den Film. Ja, das ist so für mich ein bisschen das Kino-Highlight gewesen, aber ich weiß auch nicht, inwiefern es daran liegt, dass ich halt eben selten ins Kino haben können oder einfach, weil wenig Filme rausgekommen sind in diesen Zeiten. Ob es ein bisschen an dem liegt, dass dann einfach so alles eh schon mega toll war. für das müsste ich den Film nochmal schauen. Ja, was ich auch cool gefunden habe, ich bin ein grosser Wes Anderson-Fan, den Film haben wir auch schon besprochen. Jetzt weißt du, was kommt, French Dispatch. Den habe ich jetzt, also jetzt nicht Film des Jahres oder so, aber ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Und sehr unterhaltsam.
Ja.
Ja, das war ein bisschen das, glaube ich. Ja, Dune, warte mal, was ist denn noch so alles rausgekommen? Es sind so ein bisschen matschig die letzten 2 Jahre, gell?
Ein bisschen so, ja.
Was so Film, mich kommt Tenet noch in den Sinn, weil das ja so noch das Highlight gewesen ist, aber das ist ja, glaube ich, schon wieder länger her. Und der war ja so ein bisschen mittel gewesen, den haben wir ja auch noch so ein bisschen angerissen, besprochen. Ja. Ich glaube, sogar in der Umbrella-Folge haben wir den besprochen, kurz, den Film. Und ich glaube, das war es im Fall so gewesen. Aber mir kommt ehrlich gesagt nicht so, nicht nochmal etwas in den Sinn, wo ich noch so geschaut habe. Ich habe noch die, der James Bond ist ja irgendwann einmal dann doch noch rausgekommen. Der neue, der letzte, mit dem Daniel Craig. Da weiss ich bis heute nicht, wie ich den gefunden habe.
Ah, okay. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich kann dir da nicht helfen.
Ich habe ihn gut gefunden, glaube ich. Und auch nicht so. Es hat sehr gute und sehr schlechte Elemente gehabt, finde ich. Ja. Also ich kann nicht sagen, er war nur schlecht gewesen. Ich kann nicht sagen, er war nur gut gewesen.
Okay.
Wieso bei jedem James Bond, ja.
Ja, hat doch etwas, ja, genau. Okay.
Genau.
Nein, zu Dune äußere ich mich natürlich nicht. Da hast du als Gästin oder Gast, wie immer dass man das will sagen, in der heutigen Zeit, hast du da natürlich immer recht. Ich finde ihn einfach
nicht. Ja, ist klar gewesen, dass wir uns da nicht einig sind.
Ich verstehe, dass der Film eigentlich gut ist, aber ich weiss das einfach zu wenig zu schätzen, die Effekte und so.
Wie findest du Blade Runner? Einfach so zum...
Hat man...
Weil jetzt erwarte ich, dass du den eben auch nicht gut findest.
Ich finde ihn auch nicht gut, aber hat man ein bisschen besser...
Dann bist du wenigstens konsequent.
Ein bisschen besser als Dune. Dune ist mir dann zu gross, weißt du? Zu viele grosse Bilder und so. Und ich kann eben... ich will das jetzt gleich nochmal schon sagen, ich habe es zwar schon mal gesagt in einer Folge, ich habe die erste, zum ersten Mal habe ich den Film im Kino gesehen, bin in der Pause rausgegangen. Und beim zweiten Mal habe ich dann die Hause geschaut für irgendeine Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir über den Denis Villeneuve geredet haben. Und ich habe ihn dann fertig geschaut in einem Mal und habe aber am Schluss müssen sagen, ja, okay, es ist irgendwie, es hat sich wie angefühlt, das hätte ich dann schon mal ganz gesehen. Und zwar dort, wo ich nur die Hälfte geschaut habe. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden. Und ich habe ihn vielleicht einfach nicht verstanden. Ich kenne niemanden, der sagt, der Film sei nicht gut.
Ja, ja, ja. Also es hat so ein, zwei so Plot-Geschichten, wo mich ein bisschen genervt haben. Mhm. Aber vom Filmaufbau und so ist es halt ein bisschen, von der Geschichte und wie Geschichte erzählt wird, ist es halt ein bisschen, ist es einfach anders wie jeder Blockbuster, wo du so kannst schauen im Kino momentan. Yeah. Darum ist es wahrscheinlich auch, kommt der so gut an.
Ja, das ist ein
Plus, ja. Ja, ja. Und wie es halt einfach, ich weiß auch nicht, ich meine Dune von 84.
Ja,
84. Die haben halt auch viele Leute gesehen. Und der ist halt dementsprechend, ich sage jetzt mal, unterirdisch gewesen.
Ja.
Und ich glaube, ja. Das ist dann halt auch im Vergleich her ziemlich gewachsen.
Mhm.
Ja, und ich glaube, Geschichte ist halt sehr, also bei gewissen Leuten, also es gibt grosse Fangemeinden von Dune, also vom Buch oder von den Büchern. Mhm. Und ich glaube, für die ist der Film recht gut rausgekommen.
Mhm.
So, ja. So viel zu Dune. Ja, was ist dein Film vom Jahr?
Also vom 22 her, dem Jahr kann ich es relativ gut sagen, das ist King Richard. Der hat mich einfach, ich weiß nicht, ob du weißt, um was das geht?
Nö.
Die beiden berühmten Tennisspielerinnen, Serena und Venus Williams. Und es geht eigentlich um den Vater, gespielt von Will Smith. Der hat ja dann einen Oscar bekommen. Nach seinem hart erkämpften Oscar sozusagen. Und dann den habe ich als Vorpremiere gesehen, oder als in der Pressevorführung. Gut, und die war natürlich auch speziell gewesen, nur drei Journalisten drin, da hat es so Schokostängeli und Wasser gegeben und wir konnten Kaffee bestellen. Und ich war jetzt auch schon an einigen Pressevorführungen gewesen, und das habe ich noch nie gehabt. Es war halt von Sony gewesen. Und der Film war mega berührend gewesen, obwohl ich ja eigentlich ungefähr wusste, um was es geht. Und Will Smith hat wirklich super gespielt. Und die zwei... Cool. Teenager, Mädchen, junge Frauen, die haben unglaubliches Tennis gespielt. Weil du hast gesehen, das ist nicht irgendwie geschnitten worden oder so. Die haben wirklich, die zwei Schauspielerinnen, haben können, ich habe fast das Gefühl, dass sie besser Tennis spielen können wie Schauspieler. Und das ist vor allem daran gelegen, weil sie mega gut gespielt haben. Und teilweise besser gespielt haben mit so Überkopfbällen und so, wie das bei den heutigen Tennisspielerinnen war. Das war beeindruckend.
Okay. Und cool, muss ich mir also gerade aufschreiben.
Also und was wirklich eine Empfehlung ist, den habe ich jetzt viermal im Kino gesehen. Ist
viermal?
Everything, Everywhere, All at Once.
Ah ja.
Finde ich, muss man gesehen haben. Gehört halt in der ersten eineinhalb Stunde schon zu meinen Lieblingsfilmen, aber nachher flacht er für mich ein bisschen ab, weil es ein bisschen viel Story reinpacken oder ein bisschen den tieferen Sinn und so zeigen. Und dann habe ich gefunden, das ist so mega erzwungen. Aber all das, was ich eigentlich nicht so liebe, die Action und die Surrealität und so, das war wirklich genial in der ersten eineinhalb Stunde. Kann ich auch empfehlen.
Cool.
Gut.
Voll gut. Habe ich auch auf meiner Liste, seid ihr da, die haben ihr ja auch, ich glaube, das war die letzte Folge, die wir besprochen haben.
Ja, das ist gut möglich, ja, genau. Verschwimmt alles ein bisschen wie die letzten zwei Jahre. Zu unserem Hauptthema kommen, Laura.
Zu unserem Hauptthema.
Zu der Akademie.
Also gut. Eine Akademie von Schirm. Weißt du noch, ganz am Anfang, weißt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich muss das nicht schnell als Einleitung sagen, warum ich verwirrt bin und warum das wahrscheinlich jetzt so schön sich durch die ganze Besprechung durchzieht. Es ist ja so, ich habe ja noch dazu mal die erste Staffel und die zweite Staffel beide zweimal geschaut für unsere Folgenbesprechung. Dann ist die dritte Staffel rausgekommen, jetzt am 22. Juni. Mhm. Dann habe ich die dritte Staffel geschaut. Das hat mich wiederum so verwirrt und da habe ich gemerkt, ich habe, glaube ich, ein paar Sachen vergessen, dass ich gefunden habe, gut, ich schaue die zweite Staffel nochmal. Mhm. Habe aber da dazwischen unsere Folge gehört, wo wir die erste Staffel besprechen.
Geil.
Und jetzt bin ich ganz verwirrt und ich glaube, mir fehlen, ich habe so ein bisschen Wissenslücken, glaube ich, oder so Verbindungslücken, einfach, dass ich das mal schnell gesagt habe. Mm-hmm. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber gut, weißt du, warum die Umbrella Academy Umbrella Academy heisst? Warum mit Schirm? Also warum Schirmschule? Mm-hmm. Schirmschule?
Mm-hmm. Nein, ich weiß aber nicht, ob ich es vergessen habe oder ob ich es gar nicht gewusst habe. Weißt du,
habe ich mich eben auch gefragt. Und wie bei der dritten Staffel geht es ja dann um die Sparrow Academy und dort wird eben auch nicht erklärt, warum das die Sparrow Academy heisst. Und das hat mich ein bisschen genervt. Aber ja, gut. Es ist ja basiert auf einem Comic, vielleicht ist das dann dort dann erklärt. Da habe ich mich aber leider nicht reingelesen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich auch nicht.
Gut. Aber eben, Umbrella Academy, vielleicht kurz um die Serie geht es heute. Eine Netflix-Produktion. Und zwar, ach, da fragst du mich jetzt, ich frage mich selber, wann ist die erste rausgekommen? Im 2019? Die erste Staffel, genau. Die erste Staffel ist im Februar 2019 rausgekommen. Und erst 2 Jahre später dann die zweite Staffel und jetzt im 2022 die dritte Staffel rausgekommen. In der ersten Staffel, wer nicht mehr weiss, um was es geht, ihr dürft sehr gerne unsere Folgenbesprechung von damals hören. Die ist vor nur 2 Stunden oder so, wo wir den ganzen Plot erklären. Gut, die haben wir aber im 21. besprochen. Also ein Jahr. Aber ja, Anyhusel. Genau, dort geht es mal kurz zum Zusammenfassen. Es geht um 7 seltsame Geschwister, die alle adoptiert sind von einem seltsamen Typ. Die sind alle am gleichen Tag geboren auf der ganzen Welt. Und zwar von Frauen, die am Morgen von diesem Tag noch gar nicht schwanger gewesen sind. Das ist alles sehr mysteriös. Und der Exzentriker-Millionär-Typ hat dann 7 von diesen Kindern gefunden und adoptiert. Es hat aber noch mehr Kinder gegeben, aber das lassen wir mal schnell außen vor. Und die 7 Kinder hat sich dann herausgestellt, dass die alle super Kräfte haben. Wir haben einen, der kann, wie nennt ihr das? Glitschen oder so, sagt das im Englischen. Also er kann in Raum und Zeit sich umbeamen. Dann haben wir jemanden, der wie so ein bisschen eine Atombombe funktioniert, glaube ich. Wir haben einen, der mit Toten reden kann und sie auch so halb rematerialisieren. Wir haben einen, der ein bisschen haarig und muskulös ist und halt stark ist durch das. Wir haben einen, der kann wie heisst sie? Allison. Ich müsste vielleicht noch die Nummern und so sagen. He? Weil die haben nämlich alle Nummern bekommen, weil der Adoptivvater ist ja ein sehr netter, sehr herzlicher Mensch gewesen und hat ihnen allen Nummern gegeben. Genau. Die Allison kann sagen, ich weiss nicht, wie es im Deutschen ist, aber sie sagt, im Englischen sagt sie, I heard a rumor. Und dann, dass du dir selber ins Gesicht haust und dann macht die Person das. Ich habe ein Gerücht gehört wahrscheinlich, oder?
Weiss ich habe gemeint, das sei nicht... ich habe nur die ersten 2 Folgen von der Staffel 1 auf Deutsch geschaut, wieso auch immer, und habe das Gefühl gehabt, es sei anders übersetzt. Aber ja, im Sinn von... Ja.
Im Sinn von, genau. Und dann haben wir noch den Diego. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, Nummer 3 oder so. Oder Nummer 2. Nein, warte, sorry, er ist Nummer 2. Und er kann, das ist so doof, er kann Messer werfen. Gell? Aber ich muss dann nochmal auf seine Kraft dann zurückkommen. Und dann haben wir noch den Ben. Der hat so der kann so Tentakel aus dem Bauch rauswachsen lassen. Und habe ich noch jemanden vergessen? Nein, das sind sie, glaube ich, gewesen.
Du hast einfach nicht bei allen den Namen gesagt, aber
ist egal. Nein, ich habe nicht bei allen den Namen gesagt, ja, ist egal.
Ich nehme dann im Laufe.
Also es haben ja nicht alle... Genau, kommen wir noch darauf.
Ja, yeah, genau.
Aber auf jeden Fall die Christian-Tee, oder? Und in der ersten Staffel geht es eigentlich darum, dass... dass der eine, der kann ja in Zeit und Raum umeinander switchen, der kommt nach langen Jahren irgendwo im Limbo umeinander gehöselt, kommt der zurück und sagt, ah, hey, ich kann die Zukunft sehen und die Welt geht im Fall unter in 10 Tagen und komm, wir das doch jetzt mal verhindern. Durch das kommen die Geschwister die auch wieder zusammen, weil die haben sich alle auseinandergelebt, weil ja der eine Bruder, der mit dem Tentakelbauch-Dings da, ist gestorben bei so einem Einsatz, wo sie Superhelden gespielt haben. Genau. Ah nein, sorry, Excuse. Sie sind zusammengekommen, wie der Vater gestorben ist. Siehst du, ich bin ein bisschen verwirrt, Excuse. Aber eben, wenn ihr eine Zusammenfassung von der ersten Staffel wollt, hört ihr da gescheiter die andere Folge nochmal. Aber auf jeden Fall geht es um die Geschwister, die, oder, wo halt alles Superhelden und tatata und eigentlich lange nicht mehr viel miteinander gemacht und dann wieder zusammengekommen und alles wieder Geschwister, die Liebe und so. Aber bei Geschwister, die Liebe, die sind ja alle nicht blutverwandt, das muss man auch noch sagen, weil zwei von denen haben dann noch so ein halbes Techtelmechtel miteinander.
Mhm.
Nämlich der Number One, der Luther und die Allison, wo, ich weiss nicht, welche Nummer das sie hat, 3. Aber ja, das ist die mit dem 3.
Mhm, ah, klar.
Gut, et voilà. Ja, das ist das. Und in der zweiten Staffel ist es so, dass sie gerade in der ersten Staffel, die erste Staffel hat eigentlich aufgehört mit einem riesigen Cliffhanger, nämlich den Weltuntergang, den ich vorher erzählt habe, den haben sie nicht können verhindern können. Mhm. Was ich recht cool finde für eine Geschichte. So. Mhm. Weil sonst ist es ja immer so, also es ist ja sehr vorausschauend gewesen, eigentlich, dass sie es schaffen, weil sie sind yeah. ja Superheld und so. Stattdessen haben sie sogar den zwei, also stattdessen haben sie das sogar herbeigeführt. Also sie sind eigentlich die Schuld gewesen an dem Weltuntergang. Was ich recht cool finde. Und sie haben aber im letzten Moment noch können, sich wegbeamen mit dem Number 5. Und am Anfang von der zweiten Staffel finden wir dann aus, okay, jeder ist dann irgendwo zwar immer am gleichen Ort rausgespuckt worden, nämlich in Dallas.
Mhm.
In einer kleinen in einer Gasse. Allerdings immer zu anderen Zeiten, also immer im anderen Jahr. Also der, ich glaube, der erste ist rausgespuckt worden im 60, also 1960, der zweite im 1961 und so weiter und so fort.
Mhm.
Und in dieser Zeit hat ja, die eine hat geheiratet, ein anderer hat irgendwie für einen sleazy Mafia-Boss irgendwie ein bisschen gearbeitet. Der eine hat Klaus, hat einen Sekte gegründet, was man halt so macht. Was der Diego gemacht hat, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr.
Der hat doch, also hat auf jeden Fall dort angefangen mit der Tochter oder Bösewichtin etwas zu haben, oder?
Ja, das, ja genau, der ist in einer Kuckoo-Farm, sagen sie im Film, wie sagen wir, in der Psychiatrie. Ah, war er ja, und hat halt die ganze Zeit davon geredet, dass die Welt untergeht und er muss quasi den Anschlag auf den Präsidenten verhindern und. Und ich glaube, der Number 5 hat ihn dann sogar eingewiesen, irgendwie so, um ihn selber zu schützen.
Mhm.
Genau, und er bandelt aber eben in dieser Psychiatrie mit einer Britin und was sich dann schnell herausstellt, sie ist die Tochter vom Handler, wo man schon aus der ersten Staffel kennt. Gespielt von der Kate Walsh, best bekannt als Private Practice. Das ist einfach so. Und genau, und eigentlich tun sie dann am Anfang versucht der Number 5 halt alle zusammenzukratzen, alle zusammen zu trommeln wieder einmal, weil er hat nämlich gesehen, dass wieder einmal das Ende der Welt bevorsteht.
Mhm.
Und zwar im Sinn vom Atomkrieg. Also es gibt einen riesen Krieg mit atomaren Waffen und die ganze Welt wird eigentlich in die Luft gehen. Das hat er gesehen, weil er mal wieder ein bisschen zuerst in die Zukunft gegangen ist. Und ich glaube, es sind auch wieder 10 Tage, oder? Oder 14 Tage?
Weiß ich
bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall mit dieser frohen Botschaft geht er halt zu allen Geschwistern und so und sagt eben du, hey, wie wär's? Wenn wir das nicht verhindern Und der Diego ist davon überzeugt, dass es quasi der Attentat auf den John F. Kennedy ist, wo sie müssen verhindern. Genau. Und dann findet sie heraus, oh, das ist irgendwie der Vater hat da seine Hand im Spiel, weil der lebt natürlich zu dieser Zeit noch in den 60er Jahren. Und dann versucht sie dort ein bisschen zu ermitteln. Ist aber eben so ein bisschen ein Dead End, wie man so schön sagt. Sie kommen nicht so recht raus, was jetzt läuft. Und jeder hat noch ein bisschen privat mit den privaten Sachen zu kämpfen. Also der Klaus, der nach 3 Jahren nüchtern sein wieder einen Rückfall hat. Die Alison, die tut sich einsetzen für mehr Recht für Dunkelhäutige in den USA und in Afroamerikaner in Dallas. Und zeigt auch ein sehr, sehr tragisches und sehr echtes Porträt natürlich zu dieser Zeit. Also was sehr spannend ist, dass da so ein bisschen von Fantasiewelt zu realen Begebenheiten, eben auch mit dem Attentat auf den John F. Kennedy und eben dieser Geschichte, dass es gewisse Cafés gegeben hat, wo Afroamerikaner nicht haben dürfen reingehen und unter irgendwelche Kleiderläden, wo sie nicht bedient werden und so. Genau. Und da in dieser Bewegung für mehr Recht ist sie drin gewesen und ihr Mann, also wo sie dort kennengelernt hat und geheiratet hat, der weiß natürlich auch nicht, dass sie die Kraft hat und dann findet er es raus und dann ist das natürlich auch ganz schlimm und so und tada. Dann taucht immer wieder der Luther oder irgendwelche andere Geschwister auf, von dem ihr Mann nicht gewusst hat. Das findet er nicht so cool. Und gleichzeitig ist wie heißt sie? Dvarnia heißt sie in der zweiten Staffel, Number 7. Sie, die da die Atombombe quasi im ersten, also wo ja selber eine ist. Ich komme nicht genau aus. Ist sie eine Atombombe? Sie ist eine Bombe. Ja. Oder?
Also ja, sie hat auch Fähigkeiten, um so etwas wie eine Atombombe loszugehen. Also ich würde sagen,
irgendwie so
ein bisschen mächtiger als eine Atombombe irgendwie.
Also wenn kannst du einen Mond irgendwie
stimmt
zum Explodieren bringen, dann hast du also schon ein bisschen, ja. Also sie ist auf jeden Fall sehr, sehr mächtig, wenn nicht sogar die mächtigste von allen Geschwistern. Und sie wiederum ist mit Amnesie gelandet in dieser Zeit. Also sie hat keine Ahnung, wo sie herkommt. Sie weiss ihren Namen, aber viel mehr weiss sie nicht. Und ist dann bei einer netten Familie, also halb netten Familie, auf einer Farm gelandet, verliebt sich dort in die Frau von dieser Familie. Der Ehemann ist so ein recht böser Typ, natürlich, wie immer in so Geschichten. Und sie hat noch einen, quasi den Ziehsohn, also den Sohn von diesen zwei, der kann nicht reden, glaube ich, gell? Generell ein bisschen Mühe, es wird nicht gesagt, was er hat oder so, aber ich nehme an, es ist so eine Art Autismus oder so sieht es einmal, so wird es einmal dargestellt. Genau. Und sie ist so auf dieser Farm und hat dort so ein bisschen den Struggle, weil sie eben eigentlich verliebt ist und die Frau liebt sie auch, aber es ist natürlich schwierig in dieser Zeit und. Wie heisst sie? Sissi, genau, heisst die Frau. Gut, so. Und das ist so ein bisschen der Status quo und dann passiert allerlei Zeug und die Tochter vom Händler, um die geht es dann auch noch relativ oft, weil die bandelt ja eben mit dem Diego an, aber eigentlich sollte sie ihn killen und eigentlich findet sie dann raus, dass der Number 5 auch noch dazu mal ihre Eltern gekillt hat, aber eigentlich hat der Auftrag ja ihre Händler gegeben, ursprünglich. Und dann geht es eigentlich schon ins Finale von der zweiten Staffel, gell? Oder fällt dir jetzt noch etwas ein, bevor ich das Finale preisgebe?
Nein, mach du nur das Finale und ich tue dann einfach spoilerfrei schnell die Staffel 3 so ein bisschen andeuten, was dort läuft.
Sehr gut. Dann am Ende von dieser glorreichen Staffel, also es passiert natürlich ganz viele Details und so, aber die Story ist auch so ein bisschen schwammig dort durch zum Teil, weil vielleicht fast ein bisschen zu viel passiert. Aber am Ende auf jeden Fall gibt es quasi wie so einen grossen Kampf. Und zwar auf der Farm von dieser Familie, wo die Varnia auftaucht und auftaucht ist. Und dann kommt der Händler mit ihrem ganzen Büro. Wie heisst die Kommission, gell?
Mhm, eigentlich. Genau.
Die Commission, ja. Tauchen auf und wollen alle gegen sie kämpfen, aber die gute Varnia, die macht sie alle kabum. Außer natürlich der Händler und ihre Tochter oder Ziehtochter, wie man ja dann erfahren hat. Und dann plötzlich tut die gute Ziehtochter, fängt sie auch an leuchten und kann plötzlich all die Eigenschaften, die all die Geschwister die haben. Also sie kann beamen, sie ist einmal so Atombombe, sie kann das I heard a rumor machen, sie ist mega stark, sie kann Messen werfen und.
Mhm.
Und alle sind so ein bisschen irritiert, warum das dann geht. Und jedes Geschwister die kämpft dann auch gegen sie. Seltsamerweise alle separat. Ja. Ich glaube, sonst wäre es nicht so ein Problem gewesen. und dann zum grossen Finale, wo es dann eigentlich zuerst einmal einfach alle verschossen werden. Zack, bumm, alle tot, bis auf den Number 5. Mhm. Und dann kommt ihm die rettende Idee, dass er eben mal nicht Jahre in die Vergangenheit sich beamt oder Jahre in die Zukunft beamt, sondern dass er eben mal nur ein paar Minuten sich in die Vergangenheit beamt. Und das macht er dann, kann alle retten und sie schwätzen dann mit der guten, wie heisst sie, Laila. Das ist eben die Tochter von dem Händler. Und sagen ihr eigentlich, hey, ist dir eigentlich klar, dass deine so-called Mother deine Eltern umgebracht haben? Und ist dir eigentlich klar, dass wir deine Geschwister sind? Weil du bist nämlich ebenfalls so ein Kind, das damals geboren worden ist, vor diesen paar Jahren und so, von einer Frau, die am Morgen noch gar nicht schwanger war. Und. und sie hat dann ihr Herz wird dann weich und sagt, ja, ist gut, okay, nein, dann bin ich jetzt nicht so euch. Dann kommt noch ein Schwed in die Farm und von dem habe ich jetzt nicht erzählt, aber das ist natürlich so ein Auftragskiller, der ursprünglich mal noch zwei Brüder gehabt hat. Die sind aber beide auch im Jenseits gelandet in den Folgen von den Begebenheiten von dieser Staffel. Und er ist gekommen und hat sich rächen. Und zwar bei der Kate Walsh, also beim Händler, hat sie erschossen. Zeigt dann noch so mit der Pistole auf alle anderen. Und dann findet so der Five so, ich glaube, jetzt ist gut, oder? Jetzt können wir es mal beenden. So, genug. Und der Schwede sagt, ja, genug. Und läuft einfach weg. Und dann ist das gewesen. Und ja, wirklich. Und dann ist und dann nehmen sie sich, dann gibt's noch so ein paar theatralische Gespräche und alle noch so ein bisschen spürst mich, fühlst mich. Und dann nehmen sie so einen tollen Koffer, mit dem sie Zeitreisen können. Sagen so, kommt, wir gehen in die Vergangenheit. Wir sollten ja jetzt eigentlich mit dem, was wir gemacht haben, den Weltuntergang können aufgehalten haben. Und sie beamen sich zurück und sagt, bumm, sie sind im Haus, wo sie aufgewachsen sind. Und statt dass sie es leer vorfinden, was es eigentlich jetzt sollen sein, weil ihr Vater lebt ja eigentlich nicht mehr, taucht sowohl ihr Vater auf, als auch sechs unbekannte junge Gesichter plus noch ein sehr bekanntes Gesicht, nämlich von Ben, Number 6 oder so, keine Ahnung. Der mit den Tentakeln im Bauch, wir erinnern uns, wo eigentlich tot sein sollte, aber so gar nicht tot aussieht und sich fragt, wer das denn ist, wo sich da in ihres Wohnzimmer beamt hat. Und das ist der grosse Cliffhanger am Ende von der zweiten Staffel. Mhm. Genau.
Genau.
Muss ich schnell Luft holen.
Kannst du auch. Ich erzähle schnell die Staffel 3, konzentriere mich da aber vor allem um die Vorstellung der neuen Charaktere. Weil Staffel 3 setzt genau da an, wo Laura jetzt gerade aufgehört hat bei Staffel 2, nämlich im Haus. Der Adoptivvater, der Reginald Hargreaves, ist dort, er kennt seine Kinder aus der Umbrella Academy, nehmen. Vor allem hat er neue Kinder, die Sparrows. Dort ist der Markus, der auch die Stärke, Kraft, Muskelkraft, dass er seine Stärke hat, als Anführer dort, Number One. Der Ben ist aufgestiegen bei den Sparrows, ist dort Nummer 2, ist einfach immer schlecht drauf. Ich weiß nicht, was hat er für...
Stimmt.
Was hat er für Spezialkraft?
Hat er nicht mehr die Tentakel?
Mir ist auf jeden Fall nichts anderes. Er braucht sie ja nicht so oft.
Doch, er hat sie. Genau, er hat sie. Ja, also es, generell mit der Kräften haben sie es ja nicht so in der dritten Staffel, aber da komme ich dann beim Fazit drauf. Aber doch, er hat die Tentakel-Dinger immer noch.
Okay. Dann gibt es Fee, die aus Krähen besteht. Sag's mal so.
Ja.
Alfonso, wo ein deformiertes Gesicht hat. Und unter anderem, wenn man einen Fußschlag in sein Gesicht gibt, dann macht man ihm nichts, aber sich selber vor allem. Dann gibt es noch Jamie, die habe ich eigentlich am coolsten gefunden von der Kräfte her, weil die war in der Lage, durch so andere anzuspucken, oder? Die kurze Tagträume zu versetzen.
Psychedelische, also sind wie so psychedelische Drogen, die sie den anderen hat können, mit dem Spucken verabreichen. So.
Was jetzt komisch, sehr komische Szene geführt hat nach etwa 5 Minuten.
Ja.
Dann gibt es noch Sloane, wo sich offenbar Schock verliebt in Laufer und umgekehrt. Ist fast schon Sympathiebolzen in dieser Truppe, weil die sind mir zumindest alle sehr unsympathisch gewesen. Und dann gibt es noch Number 7, der Christopher, ein fliegender, vor sich hin murmelnder Würfel. Und ja, es gibt einen schnellen Kampf nach einer kurzen Footloose-Dance-Battle, wo aber eben nur einem Tagtraum vom Diego, glaube ich, entsprungen ist. Und kämpfen miteinander. Ist eigentlich, also mir ist, ich habe dann gesehen, Sparrows sind ja viel stärker als die Umbrellas. Und dann taucht Layla noch überraschend beim Diego auf und ja, die nächste Apokalypse ist im Anmarsch. Das ist jetzt mal so
möglich. Absolut. Spoilerfrei. Schön spoilerfrei, perfekt, genau.
Hast du noch
genau, die Layla taucht auch wieder auf.
Ja, genau.
Boah, eigentlich nur alles, was mit Fazit zu tun hat, hätte ich zu ergänzen.
Also los.
Ich habe Fragen. Was soll der verdammte Würfel? Was soll das? Also, what the Also, Ehrenwort. Also, er hat genau einen Job in dieser ganzen Staffel. Und sonst ergibt es einfach keinen Sinn, dass es so einen blöden, fliegenden Kackwürfel gibt. Wer hat denn so einen Würfel geboren? Wie hat das ausgesehen, die Geburt?
Es hat doch... Also wir hatten ihn ja nicht verstanden, oder?
Nein, genau. Also irgendjemand hat ihn, glaube ich, schon verstanden. Also ich glaube, seine Geschwister, die haben ihn schon verstanden.
Er hat, glaube ich, noch so sarkastische Sprüche nämlich gebracht. Aber die hat er einfach im Publikum oder der Regisseur hat ihm das nicht erzählen lassen. Es hat mich wirklich Wunder genommen, was der einmal für Sprüche bringt. Aber er ist wirklich ziemlich unnötig gewesen. Mal von einer Szene
irgendwie... Also es ist wortwörtlich einfach ein Fremdkörper gewesen, wo ich einfach irgendwie jedes Mal, wenn der im Bild ist, dachte ich, aber haben sie einfach haben ihnen einen Schauspieler irgendwie abgesagt die letzten Minuten oder so? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Dann, ganz schwierig.
Wenn wir ganz, ganz am Anfang anfangen, die Intros, die ich in den ersten beiden Staffeln noch mega gefeiert habe, weil es ist jedes Mal wieder ein bisschen anders dargestellt mit dem Regenschirm, die hat es nicht mehr so oft gegeben, nicht bei jeder Folge konsequent, oder sie sind extrem versteckt gewesen. Okay.
Ja, sie sind extrem versteckt gewesen. Ich habe es zuerst eben auch gemeint, aber dann plötzlich ist mir aufgefallen, und du siehst es fast nicht und du hast nämlich jedes Mal, hast du beim Intro, also bei den ersten zwei Staffeln, hast du ja immer das Umbrella-Symbol gesehen, also immer das Schirm-Symbol. Genau. Und bei dieser Staffel hast du bei jedem Intro den Sparrow und den also Spatz-Symbol und das Schirm-Symbol gesehen, beide.
Okay.
Aber halt unglaublich versteckt. Also du hast es wirklich zum Teil gar nicht, also du hast es wirklich fast nicht gesehen. Zum Teil. Ja. Das ist ja so.
Dann,
der Soundtrack war sehr anders, gell?
Hey, das wollte ich ja gerade sagen. Ich habe so gedacht, als ich unsere Folge vom letzten Mal durchgehört habe, ich dachte, wie 57 Songs. Wir kommen nicht mal 5 in den Sinn von dieser Staffel 3. Und dann habe ich habe sie nicht ganz fertig gehört, die Folge, sind etwa 5 Minuten, aber dann kommt von Queen, Don't Stop. Und du dann, ja, genau. Und dann habe ich so gedacht, ist mir irgendein Lied so im Begriff, also so im Kopf geblieben wie das. Und die Lieder haben ja teilweise, das sind nicht nur coole Lieder gewesen, sondern die hat ja teilweise auch perfekt in die Szene vom Number 5 passt oder von der Hazel, vom Hazel und der Cha-Cha. Und das
Oh,
ist.
der Hazel.
Ja, das ist alles weg gewesen.
Ja, also muss, sie haben in den ersten zwei Staffeln hat unglaublich viel ältere Musik genommen. Also ich sage so 80er, 90er, ja, 70er zum Teil sogar. Und in dieser Staffel haben sie sehr viel neues Zeug genommen. Also fast nur neue, also außer Footloose, also ich sage außer Footloose, wie heißt das Lied? Das ist eigentlich so das Lied gewesen, und ich fand das nie geil, und das ist halt auch irgendwie so der Anfang von der Staffel. Und auch wenn die Tanzszenen immer so ein bisschen befremdlich gewesen sind, es hat halt irgendwie dazu gehört, weil das haben sie jetzt auch jede Staffel gemacht, dass es einfach irgendwo eine seltsame Tanzszene gibt. Und dann habe ich es eigentlich gefeiert, das erste Mal, das cool gefunden. Und dann ist es aber Soundtrack-mäßig einfach. Es ist einfach, vielleicht ist auch einfach der Soundtrack nicht mehr im Vordergrund gestanden. Kann auch sein. Also, ja, ist einmal ein bisschen abgefallen, würde ich auch sagen.
Komm ja, teilweise so zwei, dreimal ist mir der Gedanke, ob es irgendwie, ich bin jetzt das nicht gut nachforschen, ob es irgendwie weniger Budget gehabt oder so, weil der Sound ist ja teilweise relativ teuer, habe ich mir sagen lassen.
Absolut. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sehr viele bekannte Lieder genommen haben. Und dann aber eine Coverversion. Also sie haben zum Beispiel ein Lied von der Katy Perry eine Coverversion genommen und so. Und nochmal irgendetwas. Ja. Also, und das zeigt eigentlich auch immer, dass es quasi eine günstigere Version von dem Lied haben wollen. Also weil die Coverversion ist natürlich ein Bruchteil wie das Original von den Kosten. Also, kann schon sein, kann schon sein. I don't know.
Wie hast du es von der, bevor wir, ich möchte dann unbedingt noch ein paar Minuten über Charaktere reden und über die Schauspieler, aber wie hast du es denn sonst so gefunden vom, weißt du, von der, wie fest hat die diese Staffel gefesselt oder ist sie gegen hinten raus besser oder schlechter geworden oder?
Schwierig. Also was man kann sagen, ohne jetzt zu fest zu spoilern, es geht natürlich wieder um den Weltuntergang. Gell? Und das weiß man auch wieder am Anfang, dass es um den Weltuntergang geht. Was ich ein bisschen schade finde, was in der ersten und zweiten Staffel sehr stark ist, ist so das Ermittlungselement. Also es ist sehr viel um Ermitteln gegangen und zum Herausfinden, also um Rätsel zu lösen, wer ist jetzt wofür zuständig, und dort hat es einen Twist gegeben und da hat man herausgefunden, ah, mit dem stimmt etwas nicht oder so. Das ist eigentlich sehr cool gewesen, die erste und zweite Staffel, und ich finde, das ist in der dritten Staffel quasi nicht mehr vorhanden gewesen. Ja, das ist ein bisschen schade gewesen. Einfach das Ermittlungselement. Sonst hat schon nette Elemente gehabt. Also ich will sie nicht nur, also es hat schon so, wenn ich fertig geschaut habe, hat es schon so einen Moment gegeben, wo ich so, hä, was? Oh, okay, gut, aber ich will nicht nur schlecht sagen, weil es ist schon auch, es hat schon auch gute Elemente. Ach, ja, ich kann nicht mehr sagen, als es hat gute Elemente gehabt. Ich weiß nicht, ob das für die Staffel redet, spricht, dass ich nur das kann sagen darüber irgendwie. Es
Ja,
hat gute Sachen gehabt, aber
ich
es ist nicht
mache
wirklich,
es noch
ja.
ein bisschen konkreter. Ich habe zum Beispiel cool gefunden, den Nebenstrang oder ja, Nebenstorystrang mit Allison, wo so ein bisschen sehr, sehr vereinzelt, vielleicht in einer Handvoll Szenen halt Leute aus der Vergangenheit gesehen oder aus der Zukunft oder was auch immer. Aber die kommen, die Szenen. Und dann sind sie wieder weg und es passiert nichts mit dem Charakter von Alison Gross eigentlich, finde ich. Und gegen Ende von der Staffel habe ich gefunden, mal die letzten drei Staffeln sind jetzt letzte Episode sind absolut sehenswert gewesen. Dialog zwischen dem Victor Also ich klammere ehemals Vanya. Und Allison habe ich auch cool gefunden. Und das Wiederauferstehungstraining von Klaus habe ich cool gefunden, weil es mich sehr an den Film Palm Springs erinnert hat. Und es ist auch, hat wirklich, was du eigentlich ein bisschen andeutet hast, es ist immer noch sehr einfallsreich. Und, aber weißt du, zum Beispiel bei der Kampfszene in der ersten Staffel, ich weiß nicht, ob sie in der zweiten schon abgenommen hat, in der ersten Staffel hast du so wie so wirklich, dem sag ich dann, orchestrierte Szene gesehen, wie sie gekämpft haben und dann den Sound noch. Und die Figuren, jetzt bin ich schon wieder im Negativ, und die Figuren, zum Beispiel von Kate Walsh oder auch natürlich Cha-Cha und Hazel, die kommen, also da kommt einfach niemand dran an, in der Staffel 3.
Nicht. Also ich glaube, eins von den Hauptproblem, das ich sehe, und das ist einfach gerade am Anfang, ist mir das schon reingetatscht, als ich die dritte Staffel geschaut habe. Es sind einfach viel zu viele Charaktere. Es sind einfach viel zu viele Leute. Also ich meine, du hast ja dann ja noch den Vater aus der ersten Staffel, du hast noch die Mutter, also die Grace, also die ja eigentlich ein Roboter ist, oder wie auch immer. Du hast Layla hast auch immer noch oder wieder viel mehr. Dann hast du nochmal 7 zusätzliche Geschwister. Wahrscheinlich haben sie darum den Würfel gemacht im Fall. Einfach damit es nicht 7 sind, sondern nur 6, wo Dialog, also wo noch Charakterentwicklung und so muss schreiben. Weißt du, wie ich meine? Aber es sind einfach too much gewesen. Ich bin irgendwann gar nicht mehr rausgekommen. Also wer jetzt zu wem und was und dann noch die Liebesgeschichte. Hat nur gefällt, dass die wieder irgendwie da im Sternenhimmel tanzt hat, dann hätte ich aber abgestellt, sage ich dir. Hat mich genervt. Das ist
immer noch eine von meinen liebsten Szenen auf jeden Fall, die beiden.
Es tut mir leid, ja.
Nein, ich kann die neue Sparrows Crew, hättest klar, für die Story hast du sie halt, so wie sie es haben wollen, hast du natürlich irgendwelche Köpfe braucht, aber die sind für mich allesamt jetzt kein Highlight, vielleicht auch bewusst, wie der eine oder andere von diesen 7 stirbt ja bald mal wieder. Und nein, was mich halt
auch gestört hat... Ich weiß nicht mal wer, das ist so... Das ist also so.
Markus ist auf jeden Fall schnell nicht mehr auftaucht als Mensch, oder? Das ist der Gross.
Stimmt, ja, okay, ja, ich bin wieder da. Quasi. Ja, okay, ja, genau.
Ja,
ich glaube auch, dass man die extra so unsympathisch und eindimensional gemacht hat, oder?
Aber weißt du, sorry, das hat mich tierisch aufgeregt. Die Vanya, eben früher Ellen Page, jetzt Victor, weil sie Elliot Page heisst und ein Mann ist. Ich meine, ich weiß nicht, wieso dass ich das gemacht habe. Ich habe, glaube ich, angefangen, die ersten 5 Minuten auf Deutsch zu schauen, weil ich nicht umgestellt habe. Und Elliot Page hat einfach in der ersten Folge schon eine männliche Stimme und im Englischen nicht, weil er outet sich in der Serie erst in Folge 2.
Genau, stimmt.
Okay.
Ja.
Das wäre mir nicht aufgefallen, wäre ich nicht so dumm gewesen, nicht von Anfang an Englisch zu schauen. Okay. Aber ich finde irgendwie, auch wie sich die Geschwister, die ausnahmslos, bis auf den Laufer, wo sich aber mehr darüber geärgert hat, dass es wieder als Letzten erfahrt, das ist ja dann wieder ein bisschen lustig gewesen. Aber einfach alle haben null Probleme, und zwar so voll aufs Auge drückt null Probleme, dass ihre Schwester jetzt ein Bruder ist. Dass sie sie nicht gerade hassen oder so, ist ja okay. Aber die gewöhnen sich von einer Sekunde an, ey Brüder, komm da an und so. Und wirklich so betont das Wort immer, Bruder, komm und so. Und ich dachte, ja, also irgendjemand von diesen 4, 5 Geschwistern, die könnte doch mal 1, 2 Fragen stellen oder so. Dann ist einfach
klein. Ja, ich weiss eben, das habe ich auch speziell gefunden, aber ich habe es mehr speziell gefunden, weil sie ja, also wie sie ja mit dem umgegangen sind. Also es ist halt eine sehr spezielle, also sehr außergewöhnliche Situation, dass du halt eine Schauspielerin hast,
die
als Transgender rauskommt, was ja wunderbar ist, weil ich also ganz, ich kann ihr wie mehr abgewöhnen als Schauspieler tatsächlich jetzt irgendwie. Okay. Also ich finde, es passt tatsächlich besser, aber das ist einfach mein Gefühl. Das ist ja super, aber dass du das dann so krass in eine Serie mit einbaust. Also du hättest es auch einfach können ignorieren und einfach sagen, das ist der Victor, fertig. Also weißt du, das machst du ja mal auch, oder? Wenn du einen Schauspielerwechsel machst oder so, dann ist das jetzt der und gut ist und keiner sagt das Wort. Du hättest einfach gesagt, ja, das ist jetzt der Victor, fertig. Aber sie haben es Teil von der Geschichte gemacht. Und das wiederum ist sehr eindimensional gewesen, ja. Das ist eben das, was du sagst. Es haben einfach alle haben es einfach gut gefunden und fertig. Aber für das, dass sie einfach alle gut gefunden haben, haben sie dann doch wieder sehr viel Fokus drauf gelegt.
Ja, voll.
Also weißt du, hättest einfach können sagen, das ist jetzt der Victor, fertig. Ah, yeah. Okay, hoi Victor, gut. Und dann ist das Thema gegessen. Mhm. Oder du machst es halt wirklich zum Thema und dann greifst du ein bisschen tiefer, weil wir leben halt leider immer noch in einer Gesellschaft, wo das nicht so ein einfaches Thema ist und wo man vielleicht kann auch das ein Teil von der Story machen, dass man auch etwas daraus lernen kann oder ich weiss doch auch nicht was oder eben auch einen Dialog schaffen, wo eben Fragen gestellt werden oder so, weil das bietet ja vielleicht sogar tatsächlich auch Möglichkeit zur vor allem wenn du jemanden hast, der das ja gerade durchmacht, dass du mit etwas kannst übermitteln kannst, von wegen Wissen vermitteln oder so, wenn du es schon zu der Story machst. Und dann, es war ein bisschen eindimensional gewesen, definitiv. Und dann doch wieder zu fest ausgeschlachtet, für das, dass es eindimensional war. Aber weißt, nur ein Problem gewesen.
Sagen wir, sechs lebende Umbrella, also der Ben ist ja immer so tot und dann wieder bei den Sparrows und so. Aber gibt es irgendeinen Charakter, wo du findest, er ist, wie soll ich dem sagen, interessanter geworden oder...
Interessanter geworden von denen. Ich überlege. Also bei der Allison, die hat einfach eine unglaubliche Charakterentwicklung gemacht in dieser Staffel. Emotionale Charakterentwicklung. Also das war ja gewesen, und darum musste ich auch die zweite Staffel nochmal müssen. Sie hat ja die erste Staffel die Tochter gehabt.
Ja, genau.
Und so viel darf man das echt sagen.
Ja, ja.
Also so ein kleiner Spoiler, dass sie ist ja dann in die Vergangenheit, in den 60er, dort hat sie ja offensichtlich die Tochter nicht mehr gehabt. Und wo sie dann wieder zurückgereist ist, ist 2019, ist das ja quasi die aktuelle Zeit dort. Dort hat sie ja eigentlich ihre Tochter wieder sehen sollen. Und auf das hat sie eigentlich gehofft. Und obwohl sie eigentlich die ganze zweite Staffel fast nie über ihre Tochter schnürt, by the way, kann sie dann in der dritten Staffel, ist sie natürlich dann völlig irritiert und frustriert und völlig neben der Spur, weil sie eben die Tochter nicht mehr findet. Und das zieht sie halt in ein enormes Tief und das zieht sie vielleicht auch auf eine Seite, wo sie halt Sachen macht, die vielleicht nicht sehr charaktertypisch sind und das zeigt halt wieder ein bisschen Charakterentwicklung. Ja, das finde ich spannend, haben sie das so gemacht. Sonst, der Number 5 ist der gute alte Number 5, also da sehe ich jetzt nicht wirklich eine Veränderung oder eine Entwicklung oder so. Ich sage also, der Einzige, wo ein bisschen spannender geworden ist, ist tatsächlich der Diego. Weil dort noch ein bisschen mehr passiert mit seinem Charakter. Und weil er Gott sei Dank seine Haare schneidet.
Ja.
In der zweiten Staffel hat er doch den schlimmen Haarschnitt, der offensichtlich ein Perücke ist. Und die kommen dann weg in der dritten Staffel, Gott sei Dank, das darf man sagen, auf das kann man sich freuen. Und da passiert noch relativ viel, finde ich, mit dem Charakter. Also, weil so im ersten und zweiten Staffel ist sie so, ja, ist halt der Typ, der Messer wirft und im dritten kommt er dann ein bisschen mehr Raum über, finde ich. Mir ist auch der Victor ein bisschen sympathischer, einfach auch, weil es nicht so ein Gespürschmi-Fürschmi-Dings ist, nicht mehr. Also wie so in der ersten und zweiten Staffel ist er, beziehungsweise damals sie, ja einfach immer nur schlecht gelaunt und immer nur traurig und da passiert auch ein bisschen mehr. Aber sonst? Klar, der Klaus ist natürlich nach wie vor einer von meinen Lieblingscharakteren, da kann ich nichts machen, das ist einfach so. Aber da passiert nicht viel in der Charakterentwicklung, hätte ich jetzt gesagt. Außer es fällt mir gerade etwas nicht ein. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich kann das im Ansatz teilen, aber gleich bin ich. Also, ich fange mal an mit dem Victor, ehemals Vanya. Da habe ich einfach immer gedacht, du nährst mich immer noch gleich wie vorher, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, völlig egal. Aber was ich jetzt, wo du deine Ausführung gemacht hast, wenn du singst,
kann dich einfach nicht leiden.
Ja, wo sie die teuflische Gegnerin war in Staffel 1, das habe ich schon noch geil gefunden. Nicht von ihrer Person her, sondern einfach die, weißt du, mit der Musik so wirklich halt die
Teufel. Ja, das war noch cool. Ja, das war geil. Ja.
Dann fangen wir, jetzt sind wir beim 7. Nummer 1 an, beim Laufer. Ja, den mag ich halt grundsätzlich, weil er in einer von meiner Lieblingsserien spielt. Das kann allerdings erst viel später herausgefunden haben, nach der ersten Staffel. Dann der Diego, ja, okay, ja, damit seinem Sohn oder auch nicht Sohn, wie auch immer.
Spoiler,
ist schon gesagt, ist einfach ein bisschen, ist wahrscheinlich geschuldet an dem, was du vorher gesagt hast, dass es einfach ein viele Charaktere sind. Ich hätte da schon gedacht, ja, jetzt kommt es halt wieder so ein kleines, fast schon in eine, weißt du, wie soll ich sagen, in ein Trauma halt innen und so. Aber es ist schon so am Rand geblieben. Den Klaus habe ich gefunden, ich mag den immer noch, aber ich habe gefunden, er ist schon ein bisschen weniger crazy als in den ersten beiden Staffeln.
Ja.
Weil in der zweiten Staffel zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Episoden das gewesen sind, aber der Sektenführer, das hat ja mega gut zu ihm gepasst.
Das ist ein Traum gewesen, ja.
Sektenführer, das ist ja wirklich super gewesen. Und der Number 5 ist mir, haben wir ja gesagt, ist mir nicht sympathisch gewesen in der ersten Folge, ist mir sympathisch geworden. Und das ist eigentlich negativ für mich, weil der ist nicht mehr so zynisch gewesen, nicht mehr ganz so zynisch.
Das ja, was ich, also... Was ich, also jetzt auch nochmal ein Spoiler, also kurz, weil das ist etwas von der Schlüsselmoment von dieser Staffel, aber darf man sagen, weil es ist nicht so, ja, egal. Schlüsselmoment für den Number 5 ist es in dieser Staffel, wo er sagt, ja, eben die Welt geht ja wieder runter in sieben Tagen oder wie viel es auch immer sind. Ja, ich weiss genau, was wir jetzt machen. Wir haben diese Situation nämlich jetzt schon zweimal gehabt. Zweimal haben wir versucht, den Weltuntergang zu verhindern. Ich weiss, was wir machen nichts. Scheiss drauf, wir machen einfach nichts. Und das finde ich so geil, weil ich einfach finde, ja Mann, ja, genau, machen nichts. Weil das hat ja eh nichts gebracht, erst schon zweimal.
Yeah.
Ehrlich, ja.
Nee, was ich so
nein, stimmt, der war ein bisschen weniger zynisch gewesen. Ja, schade.
Und die Leila und ich cool gefunden, habe ich ein bisschen an die Mila Jovovich in Fifth Element erinnert teilweise.
Oh also, ja, ja. Der Haarschnitt. Der Haarschnitt.
Okay. Und Vater, den habe ich auch, also den finde ich halt super. Also mega unsympathisch, logischerweise. Aber vom Schauspielerischen her habe ich den einfach gut gefunden. Und dann finde ich aber, das geht mit vielen Serien so, dass eben zum Beispiel auch der Bösewicht aus der ersten Staffel, der Harold Jenkins, auch der, weißt du, es gibt keine so Charaktere mehr, die mich so ein bisschen fesseln irgendwo durch.
Wollen wir schnell, weißt du, Harold Jenkins
sehen? Das ist der Freund von der
Vanya. Ah, ja, genau, von der, ja.
Parker,
oh, stimmt, so das ist toll. Ja, der auch einfach Cha-Cha und Hazel.
Es ist einfach ein bisschen belanglos.
Ja, ja, du hast keinen, stimmt, du hast keinen Bösewicht mehr gehabt, gell? Nicht wirklich.
Und
ich
sage, ich habe ja für Outnow den Bericht geschrieben und habe mir das jetzt auch zur Hilfe genommen, die Notizen. Und ich habe wirklich schlecht geschrieben über die Serie, aber sie hat immer noch 4 von 6 Punkten bekommen. Das ist immer noch gut. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt die Staffel als erste Staffel gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich dann noch weiter geschaut hätte.
Ganz ehrlich. Ja.
Aber ja, jetzt.
Ich glaube, es ist toll wäre es, wenn. Oder ich sage jetzt mal, erträglich wäre die Staffel, wenn es wie so eine Zwischenstaffel wäre. Weißt du, so typische Staffel, oder weißt du, so das Buch, bevor dann das finale Buch rauskommt, aus einer Serie. Oder weißt du, typisch zweitletzte Staffel, bevor dann das Finale kommt. Wenn eine finale Staffel rauskommen würde, wo es nochmal richtig gut geschrieben, richtig gute Charaktere, Antagonisten, weißt du, so richtig. Einfach richtig klopft, wie am Anfang, dann wäre es verziehen. Aber es ist ja noch nicht mal sicher, ob eine 4. Staffel rauskommt.
Ja, genau. Und mir ist noch etwas habe ich noch vergessen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht fast. Bei den Charakteren kann man noch sagen, ja, sie sind halt, haben sich entwickelt, die einen sind halt ein bisschen ruhiger geworden und weniger zynisch, was auch immer. Okay, alles geschenkt. Aber ich meine, in der Schlussfolge oder in der zweitletzten Folge, da gibt es ja wie üblich gibt's so ein bisschen Endkämpfe sozusagen. Und da gibt es die Situation, wo der Victor, meinte ich, mit der Leila, die haben ja mega Kräfte, beide, sie sind mega mächtig. Und dann werden sie von so ein bisschen sagen wir mal, monsterähnliche Antagonisten werden jetzt verfolgt. Und irgendwann sagt jetzt der coole Satz, ja, mich nervt es langsam davor zu rennen, machen wir sie doch kaputt. Dann sage ich so, hey, mach doch das von Anfang, was ist das für eine Logik, bitte?
Nur stimmt eigentlich.
Nur mit so Fantasy-Elementen und so, das geht bei mir einfach nicht. Ich meine, ich habe einen Bericht unter meinem Bericht gelesen, Kommentar, wo mir recht gibt. Gut, der hat dann auch gefunden, wer gebärt schon einen Würfel?
Aha!
So ein Leser Phil M. Kenne ich nicht, aber danke für den Kommentar.
Du bist und, super, kommst von mir ein Bier über.
Und wer zahlt unbegrenzte Hotelaufenthalt? Außer der Uhren-Eintausch, wo mir gar nicht sagt.
Ja, und, doch am Anfang gibt der eine Uhr an, quasi als Zahlung für.
Aha, ah, okay. Und dann noch ein drittes Argument, warum hat die Tante, ja, wie am Schluss sagt, von Klaus ein Dossier mit allen Müttern?
Warte mal schnell, die Tante von Klaus?
Ja, weißt du, dort ist er doch irgendwo so verfahren.
Ah, ja, riesen Logikfehler. Warum hat sie das?
Aber das frage
ich mich. Hat sie recherchiert?
Hat, komm, es hat, die Serie hat allgemein, würde ich jetzt einfach behaupten, die hat einfach gewisse Logikfehler. Oder man kann einfach nicht alles, muss ich nicht mal empfehlen sein, man kann einfach nicht alles nachvollziehen.
Ja, beziehungsweise, ich meine, es ist eine Serie über Kinder, die von Frauen irgendwie, die am Morgen noch nicht schwanger sind, geboren werden und nachher können irgendwie Gift spucken und Messer werfen und so Zeug. Ich glaube, es ist okay, wenn man nicht auf Logik schaut.
Nein.
Auch wenn es um Zeitreisen geht, darf man ja nie über Logik schauen. Wie das ist.
Nein.
Ja.
Also,
aber das, das ist ja auch lustig. Ja.
Ja.
Aber was mich fast, was ich am, also wirklich schade finde an dieser Staffel, in der ersten und zweiten Staffel geht es noch sehr viel um ihre Kräfte. Was sie damit machen und so. Und in der zweiten Staffel werden entdeckt, nämlich der Klaus und der Diego entdecken neue quasi Entwicklungen von ihren Kräften. Das ist zwar nur ein bisschen angeschnitten, aber der Diego findet nämlich heraus, dass er nicht einfach nur Messer werfen kann und immer treffen, was er will treffen, sondern er kann eigentlich Metall bemächtigen. Also er wird zum Beispiel irgendwie x-hundert Maschinengewehr schiessen auf ihn und er kann Kugeln stoppen. Und der Klaus kann eben Gespenster rematerialisieren und so. Und über das wird einfach nicht thematisiert, das wird nicht angeschaut und vor allem machen sie damit nichts. Ich meine, hä? Was der Diego alles machen kann mit dieser Kraft. So bescheuert. Wenn dann nicht der Kackwürfel aus Metall wäre, hätte nämlich der einfach können irgendwie auf den Mond schiessen können. Wo ja noch da ist, dank dem, dass sie ja haben können. Oder? Weißt du, was ich meine? Es ist ein bisschen bescheuert. Ja. Das habe ich schon gefunden. Aber stattdessen hat der Klaus eine andere Kraft nochmal entdeckt. Das ist vielleicht auch okay.
Ja, voll. Und es hat ja dann auch, es hat auch überrascht, darum habe ich, glaube ich, mir aufgeschrieben in den letzten drei Episoden, habe ich es wieder cool gefunden. Und ich habe das schon in der zweiten Staffel so in Erinnerung von der zweiten Staffel her, dass es dort auch eher ein bisschen zäh war irgendwie. Darum habe ich dann auch mich gefreut, als ich vorhin reingelassen habe, dass ich eben gesagt habe im Podcast, also ich kann die zweite Folge nicht, die zweite Staffel nicht uneingeschränkt empfehlen, auch wenn einem die erste gefallen hat. Weil eigentlich die vierte gar nicht mehr schauen, weil die dritte habe ich die erste habe ich dreimal gesehen, die zweite zweimal und die dritte einmal. Und ich schaue die dritte Episode, eigentlich die dritte Staffel nicht wirklich freiwillig nochmal. Aber ich glaube, ich werde die vierte, wenn es dann eine geben würde, ich dann halt gleich reinschauen. Und wie es mir einfach wundert, jetzt bin ich schon gefangen. Die können jetzt wahrscheinlich auch noch drei schlechtere Staffeln überbringen, die immer noch okay sind, so knapp. Und ich schaue halt weiter.
Ja, das geht mir genau gleich. Also
das gibt dann genau plötzlich, die Vanya kann sich duplizieren und dann sind plötzlich sieben Vanyas oder Victors dort, anstatt den anderen, aber das wird ja nicht passieren.
Dann löst sie dann ab, gell? Ja, ich finde halt auch die Kraft von diesen, so weißt du, dann hast, also ich meine, der Antagonist in dieser Serie, in dieser Staffel, sind ja eigentlich die sieben Geschwister da, die anderen.
Ja. Yeah.
Und die böse bin und so. Und das ist ja irgendwie cool, eigentlich von der Möglichkeit, dass du halt irgendwie ein bisschen was hättest machen mit diesen Fähigkeiten, oder? Von diesen Geschwisterten. Aber ich meine, wie lame sind denn die Geschwisterten? Wie lame ist denn die Sparrow Academy? Also ja, klar, das Gift schiessen, ja, okay, das ist noch lässig. Eben, gell? Aber ja, dann ja, irgendwann
ich
so...
Ich glaube, jeder von diesen sieben Geschwistern ist quasi seinem gegenüber eine kleine Stufe überlegen. Aber irgendwie ist das nachher halt anders. Gut, sie kommen ja Hilfe über, muss man noch dazu sagen. Grosse Hilfe.
Ah ja. Das weiß ich gar nicht
mehr. Ich sage nur Stichwort autistischer Bub.
Stimmt. Aha, ja, also ja, die Umbrellas kommen Hilfe über, ja, genau. Ja. Das ist aber toll gewesen. Ja, okay. Ja, stimmt.
Und,
aber, weißt du, das mit den Raben, ja, okay. Und das mit, und ich meine, die mit dem Luther, die kann ja Sachen lüpfen, quasi.
Ja.
Wenn du so etwas auf Schweizerdeutsch zusammenfasst, ist das alles irgendwie super uncool. Ich kann Sachen lüpfen. Und ich meine, die können ja auch so viel machen mit dem, aber irgendwie hat sie mit dem nur, ja, sie benutzt es nur, um das Techtelmechtel haben mit dem Luther.
Ja, das stimmt, ja. Gut, die Hochzeit, dann, ich muss sagen, das habe ich noch cool gefunden, weißt du, wo dann der Ben, der Sparrow Ben, dann plötzlich ein bisschen betrunken, oder ziemlich betrunken, glaube ich, und dann völlig anders.
Das ist cool, ja.
Und ja, es hat halt doch noch, zum Glück hat es doch noch ein
paar gute Elemente. Ja, ja, es hat schon, also ich sage, wenn du die erste und die zweite geschaut hast, dann ja, unbedingt, zieh dir die dritte auch ein. Es lohnt sich schon, einfach auch, weil man ja die Geschwister, die auch so ein bisschen lieb gewonnen hat und es einfach eine lustige Truppe ist. Hast jetzt du die Umbrella Academy noch nie gehört, dann frage ich mich, warum dass du den Podcast hörst. Aber ja, aber dann schau vielleicht mal die erste Staffel und überleg dir, ob du noch weitergehst. Das ist so meine Empfehlung.
Also ich will jetzt noch einen Marvel-Film dessen. Wer Doctor Strange 2 gut findet, kann sogar mit Umbrella Academy, findet die Staffel 3 mega logisch. Weil Doctor Strange 2 ist einfach, weiß auch nicht. Hast du den Film gesehen?
Nee. Ich glaube, er ist mir zu gruselig. Ich habe den Trailer geschaut und gedacht, huh, der ist aber gruselig. Und dann
das hätte mir ja theoretisch noch gefallen. Aber nein, sorry. Und dann haben sie noch eine von meinen 5 Lieblingsschauspielerinnen, Rachel McAdams, reingenommen. Sogar die ist schlecht. Nein.
Egal. Rachel McAdams? Ich weiss, glaube, wer das ist. Ja, genau. Ja, nein, ich habe eigentlich Doctor Strange sehr, sehr gern gehabt, den ersten Teil. Und haben überlegt, den zweiten zu sagen, dann sind wir voll abgedriftet. Aber ja, zum nochmal zurückkommen zu der Umbrella Academy. Also Fazit, ja. Also ich muss mal noch ganz kurz noch schnell zur Warnung. Das Ende. Ich weiß nicht, ob ich das Ende verstanden habe. Und ich verstehe ja noch so einiges wie so komplizierter Plot, aber ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Und zum Beispiel, dass der Vater ein Alien ist, das habe ich komplett vergessen. Das erfahrt man in der zweiten Staffel, habe ich völlig ausblendet.
Das habe ich nicht gewusst, das muss ich jetzt schon erfahren. Also wir werden jetzt erst im Spoiler-Teil, nochmal im Spoiler-Teil, kannst du noch sagen, was ganz am Schluss passiert? Das,
das, wo sie im Hotel sind und wo er versucht, irgendwie umzuprogrammieren und nachher wird alles so goldig und nachher leuchtet alles und es saugt das Leben aus ihnen raus. Und
ja, also in dem Fall nicht einfach quasi die letzten 1-2 Szenen, sondern
nein,
die
nein.
letzten 5 Minuten oder so.
Genau, ja. genau. Ja, die letzten 1-2 Szenen, die sind klar, ist okay. Es ist auch nicht mehr ganz so ein Cliffhanger am Schluss, was auch noch nett ist, finde ich. Ich mag das eigentlich, wenn es nicht ganz so krass Cliffhanger ist am Schluss. Oh. Cliffhanger. Aber nein, das mit dem, das habe ich nicht ganz. Und dann hackt sie ihn ja ab und dann merkt man ja, ah ja, er ist ja ein Alien. Und dann ich nochmal so, ah ja, ja, stimmt, ah, also ganz vergessen. Das, ich meine, das wird ja auch nie thematisiert. Es ist einfach so, ja, das ist ein Alien. Punkt.
Yeah.
Nicht, woher er ist, was er da macht, I don't know.
Aber das zieht sich in dem Fall wirklich durch. Allison, ihre kleine Psychose oder schlimme Psychose sind ein bisschen beiläufig, die neuen Kräfte sind beiläufig, die Musik ist nicht mehr so präsent, die Alien-Geschichte ist auch irgendwie alles so ein bisschen
beiläufig. Alles ein bisschen beiläufig. Ja. Vielleicht ist das Fazit von dieser Staffel.
Ja.
Sie ist ein bisschen beiläufig. Also vielleicht tust du halt nebenbei ein bisschen häkeln oder ein bisschen aufräumen, ein bisschen Kleider zusammenlegen, dann ist es ganz okay.
Genau.
Oder?
Ja, ich glaube, hast du nichts mehr zu den Serien, oder?
Boah, nee, ich glaube nicht. Ich habe also ich habe immer noch ein paar Fragen, aber ich glaube, es ist okay. Also ich kann nicht empfehlen, das alles so in dieser Reihenfolge zu schauen, wie ich das gemacht habe. Das hat nur noch mehr verwirrt am Schluss. Gestern habe ich noch die zweite Staffel quasi dann beendet und ich bin völlig, ja, und dann dachte ich, hä? Ja, anyway. Und ich glaube, der Ben hat dann auch noch eine andere Frisur und hat dann die nachher nicht mehr und ja, das ist alles ein bisschen. Und dann das, was ich nicht so ein schönes Element finde, so, und nachher höre ich dann gerade auf, Entschuldigung, das Hotel. Weil, was ich immer wichtig finde in einer Serie, ist immer so ein bisschen, dass du wie dich neu mit, dass du wie so ein bisschen eine Homebase hast, blöd gesagt, oder? Du hast bei ihnen ein Haus und so, und dort bist du dann wie zuhause, und das ist alles sehr schön gestaltet gewesen. Und in der dritten Staffel ist das ja dann quasi das Hotel.
Mhm.
Und da habe ich mich wie nicht so wohl gefühlt in dem Setting. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie so erdrückend gewesen und so seltsam und vielleicht liegt es an der Kakerlaken. Ich weiß es nicht. Das habe ich nicht so, hat mir nicht so gefallen. Ja.
Okay.
Ja, das wollte ich noch sagen. So, aber jetzt bin ich fertig.
Ja, ist gut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Was das nächste Mal kommt, weiss ich nicht, weil ich bin ein bisschen Durcheinander mit der Folge gerade. Aber in 2 Wochen kommt ganz sicher wieder eine neue, sehr interessante Folge.
Haben wir nicht noch etwas empfehlen? Sorry.
Hast du noch etwas? Ich habe eben nichts.
Ich hätte eben noch etwas.
Ja.
Ich habe noch eine Empfehlung. Mhm. Die ist ein bisschen gemein, weil man kann sie, glaube ich, also es ist eine Serie. Und es gibt sie auf HBO für die ganz findigen Leute unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Könnt das sich irgendwo abladen oder es gibt ja mittlerweile legale VPN. Ihr wisst, wie man Serien schaut. Auf jeden Fall. Die Serie heisst Tokyo Vice. Gerade vorab, man muss sehr viel lesen. Es ist sehr viel Untertitel. Aber es ist super empfehlenswert. Es geht, ist nach einer wahren Begebenheit von einem amerikanischen Reporter, der in Tokio lebt und arbeitet, bei einer Zeitung. Und er versucht so ein paar Fälle, die unter anderem mit den Yakuza zu tun hat, aufzudecken, zusammen mit einem Polizist, gespielt von Ken Watanabe, der ein sensationeller Schauspieler ist. Und die Serie spielt in den 90er Jahren, Ende 90er Jahre, und es ist also das ganze Flair von Tokio in den 90er Jahren, und es ist so ein bisschen Neon-Noir-Film, langsam, aber sehr spannend erzählt. Super Serie, kann ich einfach sehr empfehlen. Tokyo Vice. Jawohl.
Okay, und wie viele Folgen gibt es?
Ich habe keine Ahnung, ich bin noch mit drin.
Okay.
Oh Mann, ich bin jetzt bei Folge 6 oder so.
Jetzt muss ich die auch hineinschauen, weil das interessiert mich wirklich.
Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Ja. Also bis jetzt ist sie sehr gut. Ich hoffe, das Ende von der Serie ist dann auch gut. Mitproduziert von dem Typ, wo Edelstein heisst er zum Nachnamen, wo quasi auf dem seinem Leben basiert die Geschichte. Also er hat es mitproduziert. Das zeigt also ein bisschen die Authentizität von dem, von dieser Serie. Mhm. Der Protagonist, also gespielt, oh Gott, ich muss schnell Tokyo Vice, ich muss es schnell selber spicken. Entschuldigung. Und zwar vom Ansel Elgort. I don't know. Ja. Ihn kennt man aus, aus dem Film. Ja, Baby Driver, genau. Was die Serie angefangen hat, dann ihn gesehen und gedacht, nein, den mag ich gar nicht. man wächst aber sehr an ihn an. Weil er einfach so sensationell spielt und er redet fließend Japanisch in der Serie.
Ja, wirklich? Okay.
Ja, mega krass. Und eben der Ken Watanabe, der natürlich auch sensationell ist. Ja.
Okay.
Also jeder, der so ein bisschen Japan-Fan ist oder so. Wie?
8 Folgen hat sie. Bis jetzt.
Ui, dann bin ich ja fast fertig. Da bin ich ja gespannt. Okay. Ja, in dem Fall. Ja. Also das wäre noch meine Empfehlung gewesen, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann.
Danke vielmals. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dem Fall jetzt endgültig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen.
Tschüss.